Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing. Eine neue Woche steht da und somit auch eine neue Folge Game Changer. Ja, es ist viel gegangen in der nächsten Runde Super League, als auch in der ersten Runde AXA Women's Super League. Bei den BSC Young Boys Männer nimmt die Krise langsam Form an. Und bei den Frauen hat es auch schon die eine oder andere Überraschung gegeben. Wir sprechen im Podcast darüber. Der Till ist wieder zurück. Ich freue mich riesig. Game Changer geht in die nächste Runde. Los geht's. Herzlich willkommen zurück zum Game Changer, der Fußball-Podcast. Heute wieder mit dem Till. Wir sind zurück wie in unserer Ursprungsform. Schön, bist du wieder da, Till.
Freut mich auch.
Jetzt musst du aber schon noch schnell erzählen. Du bist ja an Olympia gewesen und da hast du ein paar Spiele hineingezogen. Wie ist es, wie ist das Erlebnis gewesen?
Es ist sehr spannend gewesen, mal an so einem grossen Ereignis dabei zu sein. Wir haben auch ein Fußballmatch gesehen, Marokko gegen die USA. Gerade in Paris sehr viele Marokko-Fans gehabt, recht gute Stimmung gehabt. Und dann sind wir noch Beachvolleyball und Landhockey schauen, mal ein bisschen Sportart, den ich gar nicht kennt habe. Und auch so eine Stimmung in Paris ist super gewesen. Aber natürlich freue ich mich auch, dass du beim Game Changer dabei bist.
Das ist schön und ich freue mich genauso, dass du wieder zurück bist. Jetzt, ja, würde ich sagen, bevor wir jetzt da zu lang in der Olympia-Falle hängen, gehen wir lieber gerade wieder dort, wo der Fußball wirklich daheim ist, nämlich in der Super League. Und ja, ich habe gesehen, du hast noch etwas Kleines rausgesucht, betreffend unserem Tippspiel. Erzähl mal.
Gute Vorlage. Ich habe gedacht, ich muss da schon mal eine Auswertung machen, wenn wir da auf Social Media schon gross präsentieren, wie wir da dieses Spiel sehen. Ich glaube, etwas kann man schon sagen. Wir haben beide noch nicht so performt. Ich finde es aber auch eine sehr außergewöhnliche Saison bis jetzt. Aber ich muss sagen, du wärst vorne, gemäss SRF, mit 70 Punkten zu 56 Punkten. Und genau wegen dem mache ich eigentlich bei den SRF-Tippspielen nicht so gerne mit.
Hey, also das zählt zwar für mich auch und nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Momentaufnahme, die mir sehr gut gefällt.
Der einzige Volltreffer habe ich gehabt mit FCZ IB 2-2.
Okay. Ja gut, also ich glaube, du kannst dich sicher noch steigern und ja, musst hoffen, dass ich mich nicht auch noch steigere. Was ich auch steigern muss, oder respektive vielleicht sogar schon in einer Krise ist, sind die BSC Young Boys. Die gewinnen wieder nicht. Machen eine 2-2 gegen Yverdon und ich muss sagen, es sind die gleichen Themen. Wie jetzt auch schon die vergangene Woche. IB bleibt instabil. Wie in jedem Spiel auch mit der Offensiv. Guter Akzent immer wieder, gehen auch in Führung nach sehr frühem Rückstand, wo auch wieder so ist, muss man so in das Spiel starten. Und gleichzeitig ja, kommen sie dann auch zu einer sehr schmeichelhaften 2-1-Führung, wo sie dann aber nicht können halten. Wir haben es gesehen, der Kamera kriegt noch die rote Karte, die dann wahrscheinlich am Schluss auch dazu geführt hat, dass man dort wieder die 3 Punkte verschenkt hat. Und ja, wie ich es auch schon gesagt habe, ich denke, mittlerweile kann man bei IB von einer Krise reden.
Ich glaube, man muss fast von einer Krise reden. Es ist irgendwie, man wiederholt sich, oder wir wiederholen uns ja da fast schon. Aber ich glaube, mittlerweile, es ist jetzt das fünfte Spiel schon von ihnen in der Saison. Sie haben noch keinen Sieg. Es ist wieder, wie im allerersten Spiel, eine rote Karte, die wahrscheinlich, ja, schon kein Ausschlaggeber sein. Wieder könnte man sagen, es ist nur an dem gelegen, aber irgendwie summiert es sich halt einfach. Und ja, es widerspiegelt sich schon viele Sachen, wo wir auch schon erwähnt haben mit den Transfers, wo eben noch nicht passiert sind oder noch zu wenig passiert sind. Und du hast die Kamera angesprochen. Ich glaube, man hat schon lange, oder wir haben auch schon lange, oder mehr in den Medien und überall, die Fans haben die Innenverteidigerposition gesehen, dass dort noch Nachholbedarf ist. Und Steve von Bergen hat gesagt, er will keinen holen, weil eben der Kamera zurückkommt. Jetzt kommt er zurück, sieht beim 1-0 schlecht aus und holt dann mit einer fahrlässigen Aktion kostet es seinem Team vielleicht einen Sieg. Und ja, dort brennt der Baum. Auch das haben wir schon gesagt, glaube ich.
Ja, das ist so. Wir wiederholen uns wirklich ein bisschen. Es ist für mich, ich sehe es genau, sehe sehr ähnlich. Ich glaube jetzt, wenn man die paar Spiele, die IB jetzt fangs gemacht hat, anschaut, dann haben wir schon so viele Baustellen gehabt von Spielern, wo man sich mehr erhofft. Also, ob jetzt Van Balmos ganz am Anfang, wo man mal kurz angekreidet hat, wo auch schon eine längere Story ist. Für mich jetzt auch die Geschichte mit dem Hatscham, wo ja, fairerweise auch bis jetzt nicht den Trick gefunden hat. In dieser Saison vor allem ist das Thema für mich. Ich finde auch, der Levin Blum ist ein Spieler, der ja, ein Eibengesicht mittlerweile langsam, aber sicher sollte werden, um den nächsten Schritt zu machen, der auch nicht so richtig auf die Tour kommt, kommt und ja auch gerade in der Defensive immer wieder mal ein bisschen unglücklich aussieht. Ich habe mir noch etwas anderes überlegt. Ich weiß jetzt nicht, das ist jetzt für mich nicht eine These, sondern es ist auch ein Input, den ich noch von einem guten Freund aus der Szene so ein bisschen bekommen habe. Magst du dich noch erinnern an das Szenario letztes Jahr mit dem Fabian Riedo?
Kommt darauf an, welches du meinst, wo er nicht gespielt hat in Rennen oder,
nein,
oder lange nicht gewechselt hat?
Nein, genau. Es geht eher um das Thema mit dem Wechsel, was sich relativ lang gezogen hat und wo damit IBE quasi noch eine Champions League Qualifikation herstellen. Sorry, ich habe mich so husten. Wo ich so das Gefühl habe, eben, wir haben es angesprochen, oder? Also, IBE hat immer wieder Phasen, wo sie auch individuell, weil sie ja unbestritten die Qualität haben, ja, können Akzent setzen. Und für mich persönlich ja auch ganz klar vorne mit dem Elia, mit dem Monteiro, zwei Ausnahmespieler für die Schweizer Liga hat. Und ich habe mir dann mal noch überlegt, jetzt gerade beim Elia, wo ja auch wirklich eigentlich underperformt, ich weiß gar nicht, hat er schon ein Goal geschossen?
Ich denke es nicht.
Wo ich auch das Gefühl habe, vielleicht könnte ich dort auch noch in seinem Hinterkopf sein, dass er vielleicht sogar schon ja, wechseln kann, das Angebot auf dem Tisch liegt und ja, er jetzt nicht ganz glücklich darüber ist, dass er jetzt da mit IBE noch muss Europa League Quali spielen, Entschuldigung, Champions League Quali und ja, dementsprechend viel von der Vorbereitungszeit verpasst. Monteiro könnte das Gleiche sein. Das ist etwas, was mir noch durch den Kopf gegangen ist.
Könnte natürlich schon ein Thema sein, fände ich ein bisschen, würde mich jetzt ein bisschen überraschen, weil IBE ist eigentlich nicht so bekannt dafür, dass man irgendwelchen Spielern einen Stein in den Weg legt, der wann wechseln. Und gerade Mesha Kalia, ich habe es, glaube ich, letztes Mal gesagt, als ich dabei war, bei dem rechnet man eigentlich schon seit, ja, sicher ein, zwei Jahren mit einem Transfer. Und dass der eigentlich kommen wird, da wird man in Bern nicht überrascht sein. Und wenn er jetzt da, ich denke nicht, dass sie ihm irgendwelche Steine in den Weg würden legen. Und selbst wenn, dann wäre das nicht gerade die beste Art und Weise zu zeigen oder sich zu empfehlen für grössere Aufgaben, wenn man da jetzt in die ersten fünf Spiele ohne Goalbeteiligung, glaube ich, sogar bleibt und ohne Sieg da steht. Also so machst du dich nicht gerade spannend fürs Ausland. Aber man weiß nie, was läuft, ja.
Ja, das ist durchaus so. Fairer Punkt, was ich so höre von einer Quelle, wo auch dort ein bisschen an ein paar Sachen mitbekommt, ist, und das ist noch interessant, das widerspricht ein bisschen dem, was du gerade gesagt hast, mit dem Stein in den Weg legen. Man hört schon auch einmal, dass gerade was Preisvorstellungen angeht, da eben relativ konkrete Vorstellungen hat und dass es da einmal auch zu Differenzen seitens Spieler, die gerne würde gehen und Verein kann kommen oder auch schon kommen ist. Und das ist natürlich dann auch wiederum schwierig, oder? Weil der Spieler, gerade jetzt in Elia finde ich als Beispiel, und das ist das Argument, das er an mir gesagt hat, ist dann halt gesehen, hey, das ist ein verdienter Spieler, der maßgeblich den Anteil gehabt hat, dass IBE ja erfolgreich gesehen ist. Ist für mich persönlich der beste Spieler gesehen, den IBE jetzt in den letzten Jahren gehabt hat, oder zumindest ein von der gefährlichsten und relevantesten. Und ja, das kann schon auch noch auf Spielerseite schwierig sein, natürlich. Hast du absolut recht, es ist unprofessionell, irgendwo durch auch. Aber sicher eine komplexe Lösung. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es IBE wird machen, jetzt auch mit der anstehenden Doppelbelastung, wo dann jetzt bald mal zum Thema wird, gegen Gala, Göpp, wo man hat, ja, also viel vertreibt es nicht mehr, bevor dann irgendwann medial schon langsam mal die Trainerfrage kommt.
Natürlich, die Trainerfrage, die so absurd, wie es eigentlich ist, die wird nicht mehr lang weg sein, das ist Fakt. Und vielleicht nur noch schnell zu dem, was du vorhin gesagt hast, das ist mir vielleicht schon auch noch wichtig. Ich meine, mit Stein in den Weg legen, ich meine, dass man Mesha Kalia, wie du es gesagt hast, nicht für irgendwie Butterbrot kann abgeben kann. Ich glaube, das ist auch part of the game und das sollten die Spieler ja auch wissen, dass man als Verein ja auch muss irgendwie schauen muss, dass es ein faires Angebot ist. Aber wenn das faire Angebot sollte kommen sein, und das IBE abgelehnt hätte, dann würde mich das so schon überraschen.
wäre überraschend und gleichzeitig ist es ja auch so, dass IB auch immer noch das ein oder andere Prozent vielleicht noch vorne könnte vertragen, wo wir vielleicht auch noch schnell zum Kevin Carlos kommen, der ja, das erste Goal schießt für Yverdon, also das erste Goal in diesem Spiel schießt und ein schönes Goal noch dazu. Nominell als einer der besten Spieler ja auch dann logischerweise gerade ein Thema muss sein für der Liga Krösus, wie das eigentlich so gang gäbe ist in der Schweiz. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass da gegen Gala etwas raus schaut. Mit gerade dem, wie sie jetzt gerade aufgestellt sind und auch mit der Doppelbelastung wird es in der nächsten Woche nicht einfacher.
Genau, ja, du sagst es, wenn es im Göpp nicht jetzt den absolut überzeugenden Sieg gibt am Wochenende, dann wird die Stimmung noch schlechter sein. Aber wenn es einen überzeugenden Sieg gibt, wer weiß, vielleicht kann man dann doch überzeugen gegen Gala, obwohl man dort wahrscheinlich schon auch rein auch von den Spielern, die auf der Gegenseite stehen, Aussenseiter wird sein. Aber wer weiß, die Europa League hat man sicher und die Doppelbelastung wird bleiben. Das ist so.
Ja, vielleicht tut ihnen es auch mal gut, wenn sie nicht die Favoritenrolle inne haben.
Das ist so. Das ist sicher der Unterschied zur Super League.
Genau. Machen wir doch gerade weiter mit Lugano gegen Luzern, Till. Auch Lugano ist ein Team, das das Thema Doppelbelastung ja, jetzt schmerzlich erfahren hat. Genau.
Doppelbelastung dort zwar für mich irgendwie so das, was ich mitgenommen habe, oder was ich finde, was Lugano bis jetzt wirklich absolut stark gemacht hat und wo eben auch eigentlich aussagekräftig ist für das Kader, das sie haben, ist, dass sie jetzt gegen Luzern wieder haben können, bis auf zwei Spieler alle auswechseln, die am Donnerstag in Belgrad auswärts bei einem sehr schwierigen und intensiven Spiel gespielt haben, von Anfang an zumindest. Also nur der Saipi und der Grgic. Das ist, glaube ich, schon vorher vor dem FCB-Match so gesehen, dass nur die zwei wirklich in der Startelf geblieben sind. Klar, auch die reinkommen, auch mit der Reisestrapaze und so, das spielt sicher eine Rolle. Aber ich finde das schon noch, dort würde mich noch wundern, wie es die Spieler würden sagen, ob sie die Doppelbelastung jetzt schon wahrnehmen. Weil bis jetzt in der Super League ist Lugano makellos unterwegs. Und auch diesen Match hätten sie wieder können gewinnen. Und von dem her bis jetzt eigentlich perfekt aufgegangen, europäisch gewonnen jetzt auswärts, in der Super League eben makellos gesehen. Alle Spieler können zufriedenstellen, alle Spieler können einsetzen, aber jetzt hat es halt die erste Niederlage gegeben.
Ja, das stimmt, wobei ich finde, also ich habe mir das Spiel natürlich schon auch nochmal ein bisschen unter dem Aspekt angeschaut und ich muss schon sagen, es hat für mich schon ein, zwei Anzeichen gegeben, dass es zumindest könnte. Ich finde die mega gute Aussage mit dem, wie es die Spieler sind, das wissen wir nicht, aber so rein wie Lugano so Spiel angeht, ist für mich so etwas, wo ich es festmachen würde, dass es vielleicht einen Einfluss könnte haben, jetzt gerade vielleicht auch noch mit den Hits, oder, wo jetzt das Wochenende ein sehr grosses Thema gewesen ist. Ja, dass man geht zweimal in Führung. Und verschenkt die, oder? Also ich glaube, das wissen wir mittlerweile, Lugano hat verschiedene Phasen in ihrem Spiel. Sie kommen gerne mal und dann auch druckvoll und sind dann auch gefährlich, haben aber auch immer wieder Phasen im Spiel, wo sie sich zurückziehen. Und sie haben das mal jeweils, beides mal eigentlich die Führung verschenkt. Also nicht verschenkt, aber sie haben halt einfach Gegengol bekommen. Und nachher, beim Stand vom 2-2, oder, wir erinnern uns auch an das Spiel gegen den FCB, ist man dann oftmals auch in der Lage, weil die Qualität stimmt und weil auch die Mannschaft eingespielt ist und ja, Selbstvertrauen hat.
Weil die Qualität dann auch von der Bank kommt.
Ganz genau, kann man dann auch mal einen Match gewinnen, der absolut auf der Kippe steht. Und wenn du jetzt das Spiel vor dem Wochenende anschaust, dann ist es auch wieder so gewesen, dass Lugano Chancen gehabt hätte, um das Ding wieder heimbringen. Am Schluss macht es das mal aber Luzern. Und ja, ich habe das schon noch interessant gefunden, weil jetzt auch gerade das 2-1 als Beispiel, das 2-2, Entschuldigung, nein, stimmt jetzt 2-1, ist mega einfach rausgespielt. Das ist ein Schnittstellenpass, wo der Außenverteidiger absolut schläft und selbst dort ist die Situation noch lange nicht, muss zu einem Goal führen, aber der Innenverteidiger, ich glaube, es ist der Lars Lukas May, der pennt einfach. Und für mich habe ich dort schon das Gefühl gehabt, okay, es könnte so ein bisschen ein Anzeichen sein, dass man vielleicht im Kopf nicht ganz so schnell ist. Und gleichzeitig eben hast du fairerweise auch mit Luzern jetzt eine Mannschaft gehabt, die jetzt letzte Woche schon einen Willenssieg heimgebracht hat, wo meiner Meinung nach sehr fit wirkt, ja, wo sich das dann auch verdient, wenn man zweimal in Lugano zurückkommt.
Klar, Luzern hat sicher das gut gemacht. Ist sicher auch ein dankbarer oder für Lugano nicht ein dankbarer Gegner gewesen, weil die natürlich völlig über den Willen, über den Fight gehen. Und wenn dann ein Team vielleicht nicht ganz bei 100% ist, eben trotz vielleicht doch nicht so heftiger Doppelbelastung für die Spieler, zumindest die von Anfang an spielen, dann ist Luzern da und ist jetzt parat gestanden. Hat natürlich auch einen super Joker gebraucht, wo jetzt zwei Goal gemacht hat. Ich glaube, insgesamt schon das dritte. Aber ich glaube, Luzern hat die Saison eigentlich wahrscheinlich weniger Punkte, wie sie hätten können holen auf der Tabelle.
In der
Tabelle.
Das ist richtig. Sie sind vor allem auch sehr effizient gewesen. Oder? Ich weiß nicht, ob du dich noch magst erinnern an den Vergleich, wo wir mal gezogen haben, Luzern GC in Zürich. Ja, wo unentschieden ausgegangen ist und wo wir auch so ein bisschen erwartet haben. Und da werden wir dann später auch noch drauf kommen, dass ja gerade die Effizienz bei verschiedenen Mannschaften, da gehört GC dazu, da gehört auch Lausanne dazu, wo wir später noch werden besprechen. Luzern bringt das mittlerweile auf den Platz und ja, hat sich dementsprechend verdient die drei Brunnen geholt. Wenn wir gerade vielleicht mit Mannschaften sind, wo auch mal können austäuscheln, können wir vielleicht auch zu einer Mannschaft, die jetzt das am Wochenende nicht gemacht hat und schmerzlich erfahren hat, was das kann bedeuten kann, wenn vielleicht die Spieler auch irgendwann den Kopf hängen lassen. Welches Spiel machen wir, Till?
Ich glaube, es ist ziemlich klar, welches Spiel du meinst. Ich habe das also wirklich teilweise in dieser Saison schon ein paar Mal gedacht, dass es ist wirklich die richtige Saison gesetzt, so mit einem Schweizer Super League Podcast anfangen, weil es gibt irgendwie...
Ehrlich, ja.
Es gibt, ich check's amigs gar nicht, also amigs Gefühl, es ist so eine Parallelwelt, es gewinnt der FCB, der viel gescholtene FCB, der wieder unter der Woche diverse Wirbel nebendran, neben dem Feld gehabt, gewinnt in Genf 6-0. Und ja, das, was du angesprochen hast, das finde ich eben schon etwas, was man diskutieren kann. Servette hat die Breite anscheinend nicht, wie Lugano, hat am Donnerstag auch auswärts gespielt in Portugal und düstelt halt nur, in Anführungszeichen, 4 Spieler aus. 7 Spieler, die am Donnerstag schon von Anfang an gespielt haben. Spielen eigentlich auch eine ansprechende erste Halbzeit, wie man es eigentlich erwartet von Genf. Hat einen guten Marvin Hitz gebraucht, dass sie nicht in Vorsprung gegangen sind, das 1-0 geschossen haben. Und was in der zweiten Halbzeit passiert ist, das ist unerklärlich.
Bankrotterklärung fast schon. Also ich habe auch mit ein, zwei Freunden, die auch sehr Fußball begeistert sind oder sich je nachdem sogar noch aktiv am Start sind, geschwätzt gehabt. Und das ist schon auch etwas, der kann im Kopf hängen bleiben. So eine Reaktion von den Spielern oder eben keine Reaktion von den Spielern und sich abschlachten lassen von einem FCB, der nominell bis gestern jetzt nicht so gefährlich auf dem Radar gesehen ist. Und fairerweise, und das ist eben auch interessant an der Super League, jetzt mit dem zweiten Spiel, wo der Diannabari und Benny Traoré zusammen machen, zusammen mit dem Albion Ayeti, der immer besser in Fahrt kommt und gestern auch gut Spiel gemacht hat, ja, auch extrem gefährlich gewesen sind.
Ich glaube, das muss man schon auch sagen. Also Servette hat in der zweiten Halbzeit, wie du es gesagt hast, Bankrotterklärung ist das richtige Wort, für mich unerklärlich, darf aus meiner Sicht nicht nur an einem Donnerstagmatch liegen. Das muss sich eine Mannschaft, und ist sich Servette auch letztes Jahr, sie sind ja bis ins Viertelfinale gekommen, wenn es mal recht ist, in der Euroleague, muss sich das gewöhnt sein und Conference League darf sich da nicht so abschießen lassen. Aber man muss auch sagen, der FCB, eben, man kann die eine Seite sehen, Servette schlecht, aber man muss auch sagen, das Offensiv-Trio oder der Offensiv-Dreizack, wie er ja schon genannt wird, der ist natürlich auch sehr stark gewesen. Und du hast es angesprochen, der Benny Traoré, voll eingeschlagen jetzt die ersten zwei Matches. Der Albion Ayeti kommt zu seiner Form zurück. Der Tiernobari ist plötzlich für zweistellige Millionenbetrag in Frankreich im Gespräch. Auch das hättest du, wenn du die Zeit ein Jahr zurückdrehst, hättest du müssen lachen, wenn du das gehört hättest. Ist einfach so. Und ja, jetzt hast du plötzlich so ein paar Fakten. Ich finde, das muss ich einfach schnell erwähnen. Irgendwie, der SRF hat hinter das Resultat ein Aufrufezeichen gemacht, in Klammern. Das ist mir einfach aufgefallen. Es ist der höchste Sieg seit der Ära Häusler. Sie haben jetzt die meisten Goale in der Liga gemacht, obwohl sie in Anführungszeichen nur 6 Punkte haben und haben das erste Mal seit 11 Jahren anscheinend in Genf gewonnen. Also das muss man schon
rausheben. Das ist sau lang, ey. Das ist krass.
Also ich bin letztes Jahr in Genf gesehen und wir haben 4-1 verloren. Und das Wochenende habe ich gedacht, ja, dort gehe ich sicher nicht.
Ja, und gleichzeitig ist es für Servet auch die dritte, das dritte Spiel in Folge, wo sie den Sieg nicht heimbringen können. Jetzt steht das Rückspiel an. Wie geht es dort weiter?
Ja, die müssen sich jetzt natürlich zusammenreissen und so einfach, wie es tönt, müssen den Match abschreiben. Müssen sich europäisch jetzt für die nächste Runde qualifizieren, daheim nach einem 0-0. Und wenn das klappt, dann wird es einfacher sein, das die Klatsche abzuschreiben. Aber das, wie du es gesagt hast, das bleibt garantiert in den Kopf hängen.
Definitiv. Und was bei unserem nächsten Spiel auch im Kopf hängen bleibt, ist die von uns vor ein paar Minuten schon angesprochene Effizienz, nämlich im Spiel von Zürich gegen Lausanne, wo FCZ auch eher bescheidene Partie spielt, aber mit der Hilfe von Effizienz und einer Ineffizienz von Lausanne Sport zu schmeichelnden 3 Punkten kommt.
Ich finde, das, was die perfekte Überleitung eigentlich auch ist, ist, dass etwas sicher auch im Kopf geblieben ist bei Zürich, wo unter der Woche 3-0 verloren hat, eigentlich die europäischen Träume kann, abschreiben.
Aber, das hat man auch gesehen im Fernsehen, dass das der eine oder andere wohnt, ja.
Aber eben genau der Schalter ist jetzt von international ins nationale, Servet muss ihn umgekehrt umlegen, der hat geklappt, man hat wieder 3 Punkte geholt, ist Erste. Und wie das zustande gekommen ist, das ist denen wahrscheinlich egal.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig hat man das auch in den Interviews gespürt, dass sich der FCZ in Form vom Trainer schon auch bewusst gesehen ist, dass man einen Gegner gebraucht hat, wo seine vielen Chancen, die sie hatten, liegen lässt. Ich meine, mit Lausanne haben wir jetzt auch eine Mannschaft, die für mich auch nicht zu vergleichen ist. Und wegen dem überrascht mich nach wie vor nicht, dass letzte Woche so eine 3-4 entstanden ist gegen St. Gallen, wo ein ähnliches Profil für mich hat. Ja, wo viel Chancen erspielt hat, wo wieder mit diesen 3 vorne, wo auch so ein bisschen, ja, für Furore sorgen in der Liga, was offensiv Chancen angeht. Aber ich erinnere gerne nochmal, letzte Woche 22 Schüsse und ganz viele Grosschancen. Ja, die aber leider liegen lassen und nicht ganz so effizient unterwegs ist, wie sie müsste, um dann auch so ein Spiel heimbringen.
Ja, ich glaube, das ist es so. Das sind sicher noch ein junges Team. Lausanne, eben, sie machen viel fürs Spiel. Ich finde sie auch immer noch, oder gerade auch letzte Woche, ein sehr cooles Team zum Zuschauen.
Mega, die machen Spass, finde ich auch.
Am Schluss ist dann halt vielleicht eben, wie wir es auch schon bei anderen Matches die Saison gesagt haben, auch eine Qualität, wenn man halt vielleicht gleich auch mental und körperlich angeschlagen so einen Sieg dann heimbringen kann, wie es der FCZ gemacht hat.
Absolut, und ich denke gerade auch aus der Perspektive vom FCZ, gut, wer weiß, vielleicht gibt es noch ein kleines Wunder und man qualifiziert sich trotzdem noch für Europa. Hankerum könnte es ja auch eine Chance sein, wenn man vielleicht nicht europäisch spielt, so ein Spiel auch wie jetzt mit Doppelbelastung kann gewinnen, ja, dass man dort in der Meisterschaft sehr lange gute Falle kann machen.
Genau, und ein Team, wo das sicher ja jetzt länger wahrscheinlich noch wird zeigen oder ertragen müssen, ist das nächste Team vom nächsten Spiel, ist St. Gallen. Sie haben im Moment aus meiner Sicht einen Riesenlauf. Also national, jetzt seit dem ersten Spieltag, wo sie auch einen Gamechanger, von uns ja auch gehört, die Leistung vom Wintergoalie gebraucht hat, dass sie dort nicht gewonnen haben. Sie haben dann alles gewonnen, jetzt auch international wieder gewonnen gegen die polnische Mannschaft, daheim 2-0, wenn es mir recht ist. Und auch hier, ich habe jetzt mehr erwartet. Du hast, glaube ich, sogar 4-0 tippt.
Ja.
Ich habe, glaube ich, 2-1 tippt, aber nur, weil ich denke, sie sind vielleicht noch ein bisschen kaputt. So Sieg braucht es halt auch. Jetzt vielleicht nicht mehr das Offensivspektakel und am Schluss vielleicht noch ein Wort zum, wenn du noch ein Wort zum Penalty willst sagen, auch ein bisschen glücklich, der Sieg. Ja. Aber wahrscheinlich schon auch das bessere Team gewonnen.
Hey, absolut. Also ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich denke, wenn ich jetzt nochmal im Nachhinein würde tippen, ich bin ein bisschen überrascht gewesen bei St. Gallen. Hinten hat man doch verhältnismäßig für das, dass man, ja, sonst schon nominell klar die bessere Mannschaft gewesen ist, extrem viel angeboten, ist viel Geschenk verteilt, wo durchaus auch noch zum einem Goal können feiern. Also, nominell hat es nachher einen 3-1 oder 4-2 oder so etwas. Aber gleichzeitig, ja, wie du schon gesagt hast, das sehe ich absolut gleich, dass St. Gallen die mit St. Gallen die bessere Mannschaft gewonnen hat, weil sie halt einfach wirklich offensiv einiges anzubieten haben. bei GC wiederum, und das habe ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt in der letzten Folge, ist es für mich schon auch ein bisschen so, dass irgendwie ich das Gefühl nicht los wird, dass dort Qualität ein bisschen fehlt. Ich denke jetzt hier gerade an ein Beispiel, das ich mir mal noch aufgeschrieben habe. GC schießt 1-0, wo dann auf Abseits aberkannt wird. Und dort ist es ja so, also dem geht zuerst gerade mal ein riesen Fehlpass voraus. Dann von diesen Situationen gibt es noch 2-3. Und dann startet der Aboubakar startet aus einer Offside-Situation. Es ist so, dass der Ball kommt hoch und so wie der Ball auf den Morandi kommt, der dann nachher mit dem Kopf verlängert, finde ich, dass du als Stürmer, das Offensive spielt, der kommt ja oft über die Flügel, glaube ich, finde ich, dass das jetzt eine Situation gewesen war, wo du kannst erkennen oder respektive, wo es sich nicht lohnt, im Offside zu stehen, weil auch von der Distanz zu den Gegenspielern auch genug Zeit gehabt hätte, um sicher zu gehen und zu sagen, hey, ich starte nicht aus dem Offside, weil sonst laufe ich allein aufs Goal und kann dann vielleicht das 1-0 machen. Passiert nicht, der Lauf ist nicht ganz sauber gemacht und wegen dem steht er im Offside und das Goal zählt nicht. Es gibt noch 2-3 so Situationen, wo ich eben auch wieder finde, und das ist ja der Punkt mit der Qualität, dass wenn GC Punkte möchte haben, weil sie haben einen momentan, was gerade im Hinblick auf den spätere Zeit jetzt nicht wirklich super viel ist, dann muss man so Sachen auch können bestrafen. Und gerade St. Gallen, wo wirklich besser gewesen ist, wäre ich dort verwundbar gewesen, obwohl sie ganz klar eigentlich, ja, es hätte genauso gut einen Trainer geben können. Aber die Möglichkeiten wären da gewesen.
Sie wären da gewesen. Ich glaube, bei GC ist einfach, es zieht sich so ein bisschen seit der letzten Saison durch. Ich glaube, wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Und ich finde eben wirklich, dass so die Situationen, die du beschrieben hast, mit diesen kleinen Details, die fehlen, und dann kommt am
Penalty
Schluss...
Penalty ist genau das Gleiche.
Kommt der Penalty und
das ist kein Zufall.
Das ist kein Zufall. Ja, vielleicht kein Zufall ist das falsche Wort eben. Aber es ist einfach... Es läuft einfach nicht. Und die kleinen Sachen gehen nicht auf ihre Seite im Moment. Und das werden sie ändern müssen, solange es in ihrer Macht steht. Und ja, der Penalty ist... Ja, das könntest du wahrscheinlich noch ewig diskutieren. Es ist einfach absolut für mich symptomatisch, dass... Absolut. Dass dann halt mit dieser Regel, ja, es ist keine klare Fehlentscheidung gewesen. Wenn man dann nicht pfeifen würde, dann würde es der VAR niemals umentscheiden.
Nein, klar
und,
nicht.
Und der pfeift dann halt.
Klar
und dann,
nicht. Aber fairerweise, mit so Sachen habe ich weniger Probleme, wenn man den Spielverlauf anschaut. Weil klar, ja, jetzt strengt nur nach Regeln, okay, kann man darüber streiten, aber am Ende vom Tag wollen wir ja Sieg sehen oder Goal. Und ja, jetzt ist es halt eine zweifelhafte Entscheidung, die uns ein Goal beschert hat. Handherum, es hat auch viele andere Möglichkeiten gegeben, wo St. Gallen müsste das Goal schießen und am Ende vom Tag gewinnt die verdiente Mannschaft.
Sicher, das mag so sein. Ich hätte das Goal gleich lieber gerne auf dem Feld gesehen, als durch in der 82. Minute durch so eine Penalty. Es hat ja noch ein lustiges Gespräch gegeben zwischen Abrashi und dem Hüppi nach dem Match.
Ja.
Ja, wie gesagt, könntest drüber reden, eben von der Penalty-Auslegung, aber, wie du sagst, musst auch festhalten, GC muss mehr machen. Und mit dieser Leistung im Moment werden sie wieder in ähnlichen Sphären sein wie letzte Saison.
So ist es leider aus Sicht der Grasshoppers und, ja. Um vielleicht auf eine Mannschaft zu kommen, die gerade absolutes Momentum auf seiner Seite hat. Würde ich sagen, gehen wir zu unserem letzten Spiel von dieser Runde, nämlich Sion gegen Winterthur.
Wir haben es letztes Mal schon gesagt, Sion, super Saisonstart. Winti fehlt mir im Moment jemand, der Goal kann schiessen kann, der nicht Matteo Di Giusto heisst. Es ist für mich teilweise wirklich so eine richtige One-Man-Show. Jetzt tun sie sich noch selber schaden. Ein Stürmer, wo ja, kannst auch wieder drüber reden, aber sicher eine dumme Aktion, die halt gesehen wird und wo rot kriegt, wo dem Team auch nicht schadet, dem Team auch nicht hilft. Winti gibt mir im Moment zu wenig und Sion daheim kann das wie gegen Lausanne schon super ausnutzen mit ihren offensiven, wirbligen Spielern. Und das ist sicher eine, wenn nicht die Überraschungsmannschaft bis jetzt, die Saison.
Ja, es scheint definitiv so zu sein, dass die Stilmittel oder die Spielmittel, die Sion hat, dass die greifen, dass die ja erfolgreich sind gerade aktuell. Ich glaube, man weiß ja schon auch, dass es vor allem auch in Sion überhaupt nicht einfach ist zu gewinnen. Das muss man natürlich schon auch sagen. Wenn wir jetzt gerade nochmal das Thema mit der roten Karte jetzt auch dort aufrollen, also Auslegung und so. Bei dieser roten Karte, da habe ich jetzt deutlich mehr, weil beim Penalty, beim St. Gallen-Spiel, da kann man noch sagen, okay, es ist Entscheidung vom Schiri, und das ist ja das, was man auch immer wieder kritisiert am VAR, und da finde ich, dort ist ja die Auslegung eher so, dass quasi, man motzt immer darüber, ja, aber der Schiri verlässt sich nur noch auf den VAR, und dort ist halt einfach die Entscheidung vom Schiri gewesen. In diesem Beispiel jetzt, finde ich schon, würde ich mir wünschen, dass man eine Grenze zieht, weil, sorry, der Fußball ist immer noch eine Kontaktsportart, und auch, dass es mal irgendwie zu einem Kopf an Kopf kommt oder dass es ein bisschen hitziger ist, dass man sich emotional mal austauscht, und das ist für mich ein emotionaler Austausch gewesen, das ist keine Tätlichkeit gewesen für mich. Spielt keine Rolle, am Ende vom Tag hat auch dort die Mannschaft gewonnen, die den besseren Spielplan gehabt hat, wie du auch richtig gesagt hast, und da bin ich völlig bei dir. Winterthur hat zu wenig gemacht und ja, dementsprechend auch verdient verloren.
Ich finde schon auch, dass es in die Richtung einfacher zum Akzeptieren, oder schwieriger zum Akzeptieren ist, wenn eben der Schiri es gar nicht gesehen hat und dann ja eigentlich wieder die, oder, worauf ich eigentlich raus will, es ist so immer das, es ist keine klare Fehlentscheidung. Aber wenn es eine 50-50-Aktion ist, wenn der Schiri pfifft, dann ist es keine klare Fehlentscheidung. Oder wenn er nicht pfifft, ist es auch keine klare Fehlentscheidung.
Ja, drum, kontrolliert ja gerade mit Punkt, fairerweise. Ja. Du hast recht, aber ja. Ah, das ist jetzt für mich etwas, was ich finde, das gehört für mich immer noch in eine Regelauslegung, wo keine Tätlichkeit ist. Darum finde ich Fehlentscheidung oder Entscheidungsgewalt dort ein bisschen schwieriger wie beim anderen, wo man kann darüber diskutieren kann, dass beide zerren und rissen. Aber
ich,
gut.
Voll, ich sehe es schon wie du. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das weit über die zwei Situationen rausgeht. Ja, auch, ich meine, das ist ja ein kleines Ding mit den Linienrichtern, wo ja eigentlich es gar nicht braucht. Weil Linienrichter lüpfen ja ihr Fähnchen nicht mehr und dann passiert das Goal 30 Sekunden später und dann lüpfen sie es, nur weil sie halt der Warner wollen ermöglichen, könntest du eigentlich abschaffen, aber ja.
Wir machen noch mal ganz ein anderes Fass auf. Aber gut. Till, jetzt wollen wir mal einen Schritt weggehen von der Super League und kommen zu der Frauen-Super League. Wir haben letzte Woche die Gumba so im Gespräch gehabt. Ja, und ganz klar für mich eine ganz lässige Geschichte gesehen, dass sie bei uns hat, dass sie zu uns gekommen ist. Und ich habe noch viel über das Gespräch nachgedacht. Jetzt würde es mich aber auch noch interessieren, was du aus dem Gespräch mitgenommen hast.
Also zuerst muss ich dir natürlich oder euch ein Kränzchen winden. Es war wirklich mega cool gewesen. Ist sie schon, oder ist sie zum Game Changer gekommen. Ich habe es ein mega cooles Gespräch gefunden. Wirklich super spannend gewesen zum Zuhören. Ich habe es in Paris gelöst noch. Perfekt gewesen. Ich habe gefunden, man hat wirklich auch gemerkt, ja, dass sie wirklich frei von der Leber geredet hat. Sie hat mega spannende Sachen gesagt. Ich kenne sie ja nicht persönlich. Und auch viele Sachen gesagt, wo ich noch nicht gewusst habe über ihre Karriere. Als doch, eben wie du es dort im Interview oder im Talk selber auch gesagt hast, Person, wo man mittlerweile in der Schweiz nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Nebenfeld viel sieht. Und wirklich, also ich habe es super spannend gefunden. Auch natürlich ihre Einschätzungen zur anstehenden oder jetzt schon die erste Runde gespielten AXA Women Super League. Aber klar, wenn man so einen Gast hat, dann sind natürlich die spannendsten Sachen sind die, wo man noch nicht gewusst hat, und darum ich habe es mega cool gefunden.
Ja, und sie hat definitiv auch, was ihre Spoiler betreffend Young Boys und ihren Spielerinnen angeht, nicht zu viel versprochen. Ich möchte an dieser Stelle nur noch mal schnell darauf hinweisen, dass alle, die das Gespräch noch nicht gehört haben, unbedingt noch reinhören. Das ist wirklich ein mega, wie der Till auch schon jetzt bilanziert hat, spannendes, vielseitiges Gespräch gesehen. Und gleichzeitig würde ich auch gerne noch darauf aufmerksam machen, dass wir auch noch ein Gewinnspiel haben. Die Gumba ist so nett gewesen und hat uns ein Game-Worn-Shirt mitgebracht, was sie noch signiert hat, und das ist aktuell gerade in der Verlosung auf unserer Instagram-Seite. Wer also dort noch gerne würde wollen mitmachen, ihr habt noch Zeit bis Donnerstag um 9 Uhr. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, lass uns doch gerade mal ein bisschen eintauchen in die erste Runde. Vielleicht noch schnell zum Modus ein kleines Wort.
Ja, ich glaube, der AXA Women Super League hatte schon im letzten Jahr diesen Modus oder die letzten zwei Jahre diesen Modus gehabt, wo die Männer oder wo schlussendlich, muss man fast sagen, die Fans verunmöglicht haben in der Credit Suisse Super League, nämlich die Playoffs. Es gibt eine Änderung im Vergleich zum letzten Jahr, und ich finde die ehrlich gesagt super. Ich bin kein Playoff-Fan, aber jetzt haben sie immerhin so gemacht, dass es neu zwei Finalspiele gibt, also jeder spielt in der regulären Saison zweimal gegeneinander, geht 18 Match, dann Viertelfinale von der ersten 8, zweimal jeweils gegeneinander und dann eben auch im Finale zweimal gegeneinander. Weil mein Punkt ist immer so gesehen, es geht dann letzte Saison oder vorletzte Saison, bin mir gerade gar nicht sicher, schwach von mir, hat es eine Penalty-Schiesse gegeben um einen Schweizer Meistertitel und das ist für mich einfach so ein bisschen... Ich habe einfach gesagt, was in die Diskussion gegangen ist, wegen dem, nicht nur wegen der Sportart, aber wegen dem schaue ich zum Beispiel bei Eishockey, schaue ich die Regular Season nicht. Weil auch wenn du Achter wirst in der Regular Season, kannst du noch Meister werden. Für die Mannschaft toll, für die sportliche Fairness sei mal dahingestellt. Einmal zwei Finalspiele, Hin- und Rückspiel, das ist aus meiner Sicht dann schon, dann sollte schon die richtige Mannschaft dann Meister werden.
So ist es und dementsprechend, ja, hat der FCB, der mit der Gumbasau und ihre Ambitionen mindestens ins Finale zu kommen, oder nicht mindestens, aber ja, das Bestreben zu haben, um ins Finale zu kommen, im ersten Spiel am Freitag die BSC Young Boys empfangen. Vor einer coolen Kulisse mit 4033 Zuschauern und hat können den Fehlstart vermeiden. Ist nicht immer oder längere Zeit nicht ganz klar gewesen. Aber am Ende vom Tag hat sich der FCB, glaube ich, verdient durchgesetzt. Wie sie, und das habe ich vorher schon mal kurz gesagt, angeteased hat, haben die Young Boys ein paar junge und wirbelige, interessante Spielerinnen. Und so ist ja dann als 1-0 zustande gekommen, wo die junge Nationalspielerin Naomi Louie sich extrem schön durchsetzt. Also auch eine absolute Empfehlung, zum, wer das noch nicht gesehen hat, nachzuschauen. Auf der Seite und durchtankt und dann schön flach reinspielt und Stefanie Weber dann einschießt zum 1-0. Nachher der FC Basel noch besser ins Spiel kommen und druckt und dann auch verdient das 1-1 geschossen und dann der Knackpunkt dürfte dann wahrscheinlich die rote Karte gesehen sein, die sehr unnötig und unglücklich ist, aber halt auch ein bisschen ungestüm.
Es zieht sich ein bisschen durch die Young Boys Saison, sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen, die rote Karte.
Ja, da scheint irgendetwas in der Gatorade-Flasche nicht zu sein. Nein, ich weiss auch nicht, aber auf jeden Fall ja, hat dann der FCB schon auch seine individuelle Klasse können zeigen und ja, Milena Nikolic, die mit dem zweiten Goal dann den Deckel auf die Partie drauf macht und dem FCB die ersten 3 Punkte beschert. Ist kein einfaches Spiel gewesen für die Baslerinnen. Meines Wissens sind sie ja letztes Jahr im Halbfinale vom Cup sehr, sehr bitter ausgeschieden. Und dementsprechend dürfte das auch noch ein bisschen Zusatzmotivation gegeben haben. Und ja, gleichzeitig ist es erfreulich für sie, dass sie den Saisonauftakt können positiv gestalten können.
Ich glaube, das ist von der AXA Women's Super League, ist es eigentlich der Match gewesen. Nicht nur vielleicht von den Clubs her, sondern auch von der letzten Saison, wo ich eigentlich am gespanntesten drauf geschaut habe, weil wirklich zwei Teams gegeneinander gespielt haben, wo schon letztes Jahr oben mitgespielt haben, wo sich eben in dem Cup-Halbfinale, wo auch in Basel war, gar nicht geschenkt haben, wo dann IB ins Finale gekommen ist, sicher auch noch ein bisschen in den Hinterköpfen war. Also wirklich zwei Teams, wo man auch vor der Saison gesagt hat, dass die auf Augenhöhe sind. Da direkt in der ersten Runde gegeneinander ist sicher eine Standortbestimmung für beide Teams. Ich würde auch sagen, beide Teams haben die in dem Sinn bestanden. Hat einen Heimsieg gegeben für den FCB, aber ich nehme auch an, dass IB, klar, sagt sich einfach, man kann auch hier wieder den Modus bringen. Man darf ja auch in diesem Modus mal ein Match verlieren, weil man sich als IB wahrscheinlich keine Gedanken muss darüber machen, ob man in die Playoffs kommt. Aber ich nehme an, von dieser Direktbeginnung und vor allem auch vor dieser coolen Kulisse, wie du es gesagt hast, ist es sicher ein super Auftakt in die Saison gesehen.
Wenn wir jetzt gerade vom super Auftakt schwätzen, kommen wir doch gerade zu den Bezwingerinnen vom FC Basel letztes Jahr im Halbfinale, nämlich im FCZ, wo gegen den FC Thun ganz klar und deutlich 5-1 gewinnt.
Ich glaube, der FCZ vor der Saison, die Kumba hat es ja auch im Gespräch gesagt, schon eine gewisse Unklarheit rumgesehen, vielleicht auch immer noch. Man hat es ja auch schon, gesagt in der ersten Folge von der Männer Super League. Es ist erst die erste Runde gespielt. Man hat sicher Gegner gehabt, wo man jetzt hätte können erwarten, dass man gewinnt. Aber es ist die Unsicherheit rumgesehen. Ich meine, am meisten mit der Fabienne Humm, wo man eine riesen Goalgetterin, eine riesen Legende hat müssen ersetzen auf die Saison. Und ich glaube, mit dem 5-1, deutlichen 5-1 Sieg, auch wenn klar, die Deutlichkeit vom Resultat ist vor allem am Schluss zustande gekommen, aber trotzdem, da wird man definitiv sehr zufrieden sein mit dem Auftakt.
Absolut, und gleichzeitig ist es nicht nur Fabi Hund, der sich aus dem Profigeschäft verabschiedet hat, sondern auch Vanessa Bernauer. Und nominell auch noch Julia Stierli, die sich zum SC Freiburg, zum Transfer entschieden hat. Und dementsprechend ja, jetzt man auch dürfte gespannt sein, wie es dann wird sein, wenn dann vielleicht mal eine Mannschaft kommt, ohne jetzt um FC Thun zu nahe zu treten, die vielleicht nochmal ein bisschen mehr dagegen halten kann. Ich denke, was man noch darf raus, oder was ich euch herzlich würde empfehlen, auch an dieser Stelle, sind zwei Goal, also gerne die Highlights schauen, aber vor allem das 2-1 durch Mimosa Hamidi und auch das letzte Goal von der Barbola Vincenzo, wow, Entschuldigung, ist mega schön gewesen, geiler Backflip noch als Jubel dann. Und ja, der Rest werden wir sehen. Was ich auch noch spannend finde, ist, dass der Rainer Bjubel nicht irgendwie am Start gewesen ist. Ich habe jetzt probiert zu recherchieren, habe jetzt meine Kontakte noch probiert zu nutzen. Dort hat man lediglich, dass ja, der nächste Schritt gern gewünscht war. Sie ist nicht auf der Webseite vom FCZ aufgeführt und auch jetzt irgendwie auf dem Matchblatt hat man auch nicht können entnehmen. Und ja, dementsprechend ist es das gleiche Thema. Wird man gespannt sein, was sich dort noch entwickelt und dann schauen, wie es beim FCZ dann auch mal gegen vielleicht ein bisschen schwerere Gegnerinnen, wie es dort noch aussieht.
Schwerere Gegner, zum Stichwort, geht für mich zum Überleiten auf den nächsten Match. Für mich, ja, nicht nur für mich, für alle wahrscheinlich die Überraschung vom Spieltag schlechthin. Der Servette, der das Double gewonnen hat, letzte Saison verliert in St. Gallen. Es ist von allen Experten, Expertinnen als Favorit auf den Titel genannt worden, weil sie eben zwar auch ihre Transfers gehabt haben, aber halt die auch wirklich stark ersetzt haben mit erfahrenen Spielerinnen, mit spannenden Spielerinnen, sowohl im Goal zum Beispiel, wie auch im Sturm. Und ja, St. Gallen, klar, als Team, wo man ja, wahrscheinlich als Team sieht, wo vielleicht an die Top 4, an die Halbfinale kann anklopfen kann. Das auch letzte Saison, glaube ich, im fünften Platz auch schon gemacht hat und auch schon gute Leistungen gezeigt hat. Aber dass man jetzt hier auswärts verliert, das hat wahrscheinlich niemand gedacht.
Das ist richtig, das muss man so sagen. Gleichzeitig, wenn ich es richtig im Kopf habe, im SRF gehört, dass St. Gallen, nein, stimmt nicht, der Schreibe gesehen mit Platz 3, Entschuldigung. Ja, anyway, ja, St. Gallen als Siegerin von dieser Partie, das hätte ich auch nicht erwartet. Ich habe das Spiel ja auch nochmal beobachtet und habe festgestellt, dass gerade Servette für mich nicht ganz so auf der Höhe gewirkt hat, gerade was so Konzentriertheit angeht. Sie haben sehr, sehr viele Abspielfehler gehabt im Aufbau. Und ja, St. Gallen hätte das können nutzen. Ich glaube, so fair muss man sein, also respektive auch St. Gallen Kredit geben, dass das Spiel auswärts in St. Gallen gehört, glaube für alle Mannschaften zu einem von der unbeliebtesten, weil es in St. Gallen nicht einfach ist zu gewinnen. Gleichzeitig ist es natürlich auch nicht der Anspruch von Servette, ja, mit null Punkten aus dem ersten Spiel rauszugehen. Und dementsprechend dürfte man sich durchaus geärgert haben. Vor allem auch als Doublesieger müsste der Fall eigentlich klar sein. Und gleichzeitig, ja, ist ja das auch schön, oder? Dort schon als erster Fingerzeig auf die jetzt anstehende Liga, dass es spannend bleibt und dass auch eine Mannschaft, die nominell nicht gleich stark eingeschätzt wird, wie Servette, dass sie Servette kann schlagen. Das ist ja fantastisch für die Liga.
Ich hoffe es, und das hat man ja auch in den letzten Jahren können beobachten. Ich will jetzt nicht bis ganz zurück zu den Zeiten, wo die Kumba angesprochen hat, wo ja eigentlich jedes Jahr einfach klar war, dass Zürich gewinnt. Aber gleich, wenn man 2, 3, 4 Jahre zurückschaut, ist eigentlich vor der Saison auch schon, was heisst klar, aber es ist eigentlich, man hätte damit gerechnet, dass es zu Zeiten vielleicht vor 3, 4 Jahren, wo ich auch noch aktiv gesehen bin, im Umfeld von der FCB Frauen, dass Zürich den Meistertitel holt. Dann ist Servette gekommen und jetzt in den letzten 2, 3 Jahren eben mit dem FCB, mit IB, auch mit St. Gallen vielleicht, wo einfach vielleicht nicht um den Meistertitel mitspielen, aber gleich einfach unangenehme Gegnerinnen sind, wo man nicht gern anreist und wo man nicht einfach angeht und sie irgendwie 5-0 schlägt oder so. Ich glaube, das tut der Liga extrem gut und ich glaube, diese Entwicklung haben wir definitiv schon gesehen und gerade dieser Match ist für mich auch symptomatisch als sage ich, Vorfreude, Wecker auf die Saison, dass eben nicht nur mehr die zwei Teams da oben sind.
Eine weitere Mannschaft, die seit in den letzten paar Saisons immer wieder zu einem unangenehmen Team gehört hat, ist der Grasshopper Club. Die spielen am Wochenende daheim 1-1 und da dürfte man wahrscheinlich nicht ganz zufrieden sein. Es ist aber auch durchaus so, und das hat man im Vorfeld auch ein bisschen mitbekommen, dass die Mannschaft einen relativ grossen Umbruch erfahren hat. Und ja, das hat man dem Spiel auch angemerkt. GC hat deutlich die stärkeren Chancen gehabt, hat aber die nicht können verwerten und Aarau hat sich wacko geschlagen und kommt am Ende des Tages zu einem sehr wertvollen, aber auch verdienten Punkt, weil man sich da erkämpft hat. Das Gleiche gilt auch für FC Rapperswil-Jona, der auswärts gegen den FC Luzern sogar einen Vollerfolg landen kann. Die gewinnen nämlich. Und ja, auch dort ist es so, dass wenn wir jetzt Rappi und Aarau und Thun anschauen, die sich nominell eher so in der unteren Tabellenhälfte finden, dass das extrem wertvolle Punkte sind und dass man die gern nimmt. Und auch beim FCL ist es so, dass man dürfte enttäuscht sein, Luzern im Vergleich zum GC Aarau-Spiel deutlich die besseren Chancen gehabt, klarere Chancen erspielt, aber die leider nicht können nutzen. Es gibt ein paar Slapstick-Momente, wo man gerne in den Highlights nachschauen kann. Und ja, für Rapperswil eine absolut schöne Geschichte, dass man hier mit einem ersten Sieg starten kann.
Ich hatte auch gesagt, wir haben zwar vorher gesagt, die Überraschung des Spieltags schlechthin, einfach weil Servet halt von der Hausnummer, von den Erwartungen, wo man in die Saison gegangen ist, sicher die grösste Überraschung ist, aber gerade speziell Rapperswil auswärts in Luzern sehe ich schon auch als Überraschung und GC daheim, wo zwar vielleicht nicht mehr so viel gegen oben gespielt hat, wie vielleicht vor 3-4 Jahren, aber wo gleich wahrscheinlich schon auch als Favorit man hätte können sehen und eben auch vom Spielverlauf, das sind schon auch Überraschungen. Aber auch die.
Hey, dort ist es halt so. Also ich glaube, das hat man schon auch so ein bisschen kommuniziert oder auch sicher aus den Medien können entnehmen, dass dort sicher noch das eine oder andere kann oder könnte gehen. Dass die eine oder andere Verstärkung vielleicht noch dazukommt, nebst dem, dass sie auch eher ein relativ junges Team sind. Und ja, dann wird man schauen. Es ist ein Spieltag gespielt. Und ja, um dort vielleicht gerade anknüpfen, gehen wir doch jetzt zu den international tätigen Schweizer Spielerinnen und Spielern. Das mal ein bisschen kürzer, weil jetzt der Super League-Teil ein bisschen länger gewesen ist. Till, was hast du für unsere Hörer?
Ich muss sagen, dass entgegen von dem, was ich vor 2 Wochen hier im Podcast gesagt habe, der Fabrizio Romano wahrscheinlich unseren Podcast doch nicht hört, leider. Der Ricardo Rodriguez ist doch nicht zu Inter Mailand, sondern zu Betis Sevilla. Finde ich spannende Wechsel. Ich nehme an, ich vermute, dass er vielleicht dort mehr Minuten sieht, wie bei Inter, dem amtierenden italienischen Meister. Finde es aber auch einen coolen Verein eigentlich, mit viel Geschichte. Und natürlich für ihn als spanisch sprechende Person auch,
nochmal eine coole neue Herausforderung, ja. Schon langsam gegen das Ende der Karriere zustürend, dass er trotzdem noch in der La Liga spielen und dort auch sicher tolle Spiel wird erleben.
Genau.
Ein tolles Spiel, wo ein Schweizer entschieden hat am Schluss, ist der Community Shield in England. Dort erfreulicherweise trifft Manuel Kanchi der entscheidende Penalty im Stadtderby gegen Manchester United und ja, sorgt so dafür, dass der erste Titel schon wieder eingetütet ist.
Erfreulich für ihn, aber ich kann natürlich dann schon wieder ein bisschen zurückdenken an den EM-Viertelfinale gegen England, ja. Das tut halt schon immer noch weh, wo er nicht gemacht hat, aber ja, absolut für ihn sowieso mit dem Standing, das er schon hat in Manchester, weiter ein toller Moment für ihn.
Standing, gerade ein super Stichwort, nämlich der Gregor Kobel, der bei Borussia Dortmund immer ein relativ hohes Standing genossen hat und er sicher jetzt noch wird geniessen, aber jetzt auf die neue Saison nicht mehr im Kreis der Captains fungiert und nur noch im Mannschaftsrat ist.
Meine Meinung, oder wieder, ich sag's nochmal, das ist nicht auf irgendwie, das ist nur ein Bauchgefühl, aber das ist für mich, habe ich da irgendwann, wenn ich das gelesen habe, habe ich so das Gefühl gehabt, das ist doch so eine klassische neue Trainerentscheidung, die einfach Gott will irgendwie so zeigen, hey, ich lasse nicht alles so, wie es ist, ich tue da auch irgendwie alles Bestehende hinterfragen. Ich verstand es nicht ganz, weil eben er ist, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, die Aussage, ich glaube einfach, dass er einer von denen ist, der am längsten in diesem Verein ist und die Leaderrolle sowieso wahrnimmt. Egal, ob er jetzt der stellvertretende Captain ist oder was auch immer. wenn es gut kommuniziert ist vom Nuri Sahin zum Gregor Kobel, dann wird das sicher verstehen. Und ich hoffe, es ist gut kommuniziert, weil sie brauchen ihn. Aber habe ich auch so ein kurzes Gefühl gehabt. Hm.
Dann haben wir noch den Zeki Amdouni, der jetzt dann in die Championship startet mit Burnley. Dort sind wir gespannt, ob es vielleicht noch zu einem Wechsel kommt. Ob er sollte bleiben, weil Burnley auch kommuniziert hat, dass das direkte Aufstieg das absolute Ziel ist. Ja, sind wir gespannt. Ich glaube, der hätte sicher einen Markt.
Ich glaube, auch dort ist wieder etwas, wo nicht nur, wir haben jetzt eher als Beispiel genommen, aber ich nehme an, oder ist klar so, dass dort sicher auch Challenge wird. Der Trainer, der ihn geholt hat, ist nicht mehr dort. Der ist bei Bayern jetzt. Du weißt nicht, wie das Spiel, der Spielstil wird sein vom neuen Trainer. Das sehen wir, glaube ich, jetzt, heute sogar, von der Championship an. Werden wir sehen, was er für eine Rolle spielt. Wird sicher auch eine Challenge. Und eben, wenn, das hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen im Weltfußball, wenn man halt plötzlich nicht mehr der Transfer vom Trainer ist, sondern halt sich neu muss zeigen, wie das läuft.
Ich bin gespannt, wobei gerade der Zeki Amdouni für mich immer ein Spieler gesehen und wer weiß, vielleicht ist es ja nicht so, aber wo sehr unabhängig vom Spiel immer im Spiel seinen Stempel hat können aufdrucken. Das habe ich immer sehr mögen annehmen. Jetzt noch schnell zwei News von der Frauen von unserer Nationalspielerinnen. Dort schon ein bisschen länger bekannt Alicia Lehmann, die zu Juventus Turin gewechselt ist, wie gesagt, schon ein bisschen länger bekannt ist. Und Triola Gemayli verlängert ihren Vertrag bei Wolfsburg und lässt sich auslehnen zu Eindhoven.
Ich finde, das ist sportlich gesehen wahrscheinlich ein mega cleverer Move
mal genau.
Weil sie ist ja für viele überraschenderweise aus dem letzten Kader von der Endrunde gestrichen worden. Hat bei Wolfsburg auch nicht, vielleicht auch nicht die Einsatzzeit gehabt, wo sie sich erhofft hat. Und jetzt aber gleich bei so einem starken Verein den Vertrag verlängern, dort das Vertrauen spüren. Aber für die letzte Saison vor der Heim-EM da noch in eine Liga wechseln, wo sie sicher zu ihren Minuten wird kommen. Finde ich mega cleveren Move.
Sehe ich genau gleich. Also ich glaube, es ist eine Spielerin, die schon sehr lang für ihr Verhältnis Profi ist, die sehr jung Profi geworden ist und schon für Schlagzeilen gesorgt hat. Und ja, jetzt da sicher mit diesem Move sich auch mal wieder frischen Wind kann reinbringen und wie du auch richtigerweise gesagt hast, dort wahrscheinlich potenziell mehr Chancen hat, um auf ihre Minuten zu kommen, um dann hoffentlich am Schluss aus ihrer Perspektive, aber auch für uns als Schweizer Nazi-Fans, dann ja, können an der Heim-EM eine tolle und gute Rolle spielen. So, jetzt kommen wir ganz am Schluss noch kurz zu den Top 5 Ligen. Die starten nämlich. Jetzt weiss ich, dass du gerade in Italien ja mit Fanta Calcio etwas hast, was dich sehr beschäftigt, Till. Allgemein, was sind so deine Predictions? Was hast du so im Bauchgefühl? Auf was können wir uns da freuen?
Ich glaube, am meisten schaue ich halt schon mittlerweile Premier League und Serie A neben der Schweizer Super League. Also gerade bei der Bundesliga merke ich immer wieder, wie ich dort nicht mehr so, ehrlich gesagt, nicht mehr so drin bin. Klar, ich habe die Saison vom Granit verfolgt, die grossartige Saison, und bin auch speziell in der Bundesliga mega gespannt, ob jetzt hier Bayern, wo auch gemäss Quote wieder Favorit ist und eigentlich ja immer Favorit ist, dort wieder den Titel holt. Ich hoffe es nicht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, es ist jede Saison das Gleiche. Es ist Bayern gegen alle. Und wenn es jemand anders wird, jetzt gerade nach 11 Saisons das erste Mal oder nach 10 Saisons, ist eine super Sache gewesen. Und dort bin ich mega gespannt, wie Leverkusen da auftritt in dieser Saison. Ob sie nochmal anknüpfen können. Es kann auch sein, dass sie gerade nach einer Invincible-Saison gerade das erste Spiel verlieren.
Gut möglich.
Aber ich bin ja, glaube, das wird uns sicher verfolgen, mehr wie letzte Saison.
Das ist eben noch lustig. Jetzt für mich ist jetzt irgendwie diese Saison, gerade Premier League, gar nicht so reizvoll, selbstverständlich. Ich werde jedes Wochenende mal in ein Spiel hineinschauen, aber für mich ist das wie, habe ich das Gefühl, das ist ziemlich klar City, wo in der Pole Position ist und vom Konstrukt her auch am nachhaltigsten aufgestellt ist. Ich finde, bei allen anderen Mannschaften hast du relativ viel Unruhe drin, um jetzt gerade das Beispiel von Manchester United oder Chelsea zu nehmen. Tottenham, wo ja mit Titel eh nicht so viel am Hut hat in den letzten Jahrzehnten, und dann auch ja Arsenal, wo man noch nicht so genau weiss und vielleicht am ersten noch als Herausforderer könnte gelten. Wohingegen, und auf das eigentlich raus, ich in der Bundesliga gerade da so sehr gespannt bin, Weil ich hatte das, glaube ich, schon mal off the record gesagt, dass ich finde, gerade im kleinen Ausmaß, ich bin mich ein bisschen an den FC Bayern erinnert, war für meine Verhältnisse, ja, jetzt in den letzten paar Jahren, gerade auf dem Transfermarkt, auch mit der Trainerposition, nie so ganz glücklich agiert hat. Und wegen dem ich durchaus das Gefühl habe, dass vielleicht gerade auch ein Leipzig, Dortmund, finde ich, das muss man auch sehen, haben auch einen neuen Trainer, aber gerade ein Leipzig, wo jetzt mit dem Xavi Simons auch nochmal haben können, einen extrem wichtigen und begehrten Spieler wieder für sich gewinnen, da durchaus können für eine Überraschung sorgen. Ich weiss nicht, eben Serie A ist, glaube ich, auch wieder relativ offen. Dort wird Inter sicher auch ein Wörtchen mitzureden haben. Ich bin sehr gespannt auf Milan, weil die ja eigentlich ein sehr perspektivisch ausgelegtes Kader haben, wo spannend ist. Juve, wo den Trick gefunden hat. Ja, und dann haben wir noch die Liga.
Ja, fairerweise die Liga rein so kapazitätsmässig. Wird dann schwierig irgendwann langsam. Aber ja, ich glaube, du hast ein paar spannende Punkte gesagt. Ich glaube, in der Bundesliga, ich kann mich erinnern, dass du mir das gesagt hast, jetzt, wo ich so drüber nachgedacht habe, jetzt gerade in dem Moment, jetzt gerade die Woche wieder ein Interview.
Beispiel Uli Hoeneß, die Aussage.
Uli Hoeneß, ich verstand das genau, nicht. Genau. Das ist ja zum Beispiel gar nicht IB-like. Das werden eher wieder leider unsere FC Basel, der da im FC Hollywood, entgegenkommt. Aber das Nachtreten gegen alte Trainer, das finde ich sehr stillos und irgendwie so, keine Ahnung, es gibt für mich auch nicht wirklich Sinn. Und irgendwie, ja, drum, das sind wieder Nebengeräusche, die man beim FC Bayern eigentlich jetzt nach so einer Saison gar nicht kann brauchen. Darum bin ich dort wirklich mega gespannt. Ich habe das Gefühl, die Bundesliga, muss schnell überlegen, ja doch, ich glaube, Bundesliga wird wahrscheinlich der breiteste Titelkampf haben, habe ich das Gefühl.
Gut möglich.
Die Premier League, du hast gesagt, City, Arsenal, ich sehe es nicht so klar, weil Arsenal hoffentlich, oder aus Arsenal-Fansicht hoffentlich, nochmal einen drauflegen kann. Die anderen Vereine hast du erwähnt, dort ist wahrscheinlich nebendran viel zu viel los. Ich als heimlicher mittlerweile Chelsea Supporter, also heimlich, weil ich es vielleicht nicht mehr gerade jedem will erzählen, nachdem was dort so läuft, wird von der Kaderqualität her, hat sie ein unglaubliches Kader, also
ja, das ist klar, aber ja.
Auch ein riesen aufgebleites Kader, aber dort sind auch die Nebengeräusche das, was aus meiner Sicht viel verhindern, aber dort sehe ich einen Zweikampf in der Premier League, Arsenal City, in der Bundesliga spielt manchmal Dortmund eine Rolle, letzte Saison Stuttgart. Und ja, die Serie A, du hast es erwähnt, dort ist sicher Inter der Favorit, aber dann hinten dran hat es auch Mannschaften, die jederzeit können ja, aufschliessen, wenn dort jemand stolpert. Und was wir noch nicht erwähnt haben, ist natürlich La Liga. Und dort ist für mich wahrscheinlich mit diesen Transfers, wahrscheinlich die Liga mit den grössten Transfers.
Es ist einmal mehr so, dass er Real wieder Ausrufezeichen gesetzt hat. Als Barca-Fan nimmt man das natürlich eher mit schmerzverzerrtem Gesicht wahr. Gleichzeitig schiede ich tatsächlich jetzt gerade ein bisschen auf Atletico, was sehr aktiv auf dem Transfermarkt ist, wo für meinen Begriff auch ganz ein interessanter Transfer am Machen ist. Conor Gallagher finde ich extrem spannend, ist aktuell ein Nationalspieler von England und für mich Chelsea-Thema absolut unverständlich, was mir da abgeht, aber das ist ein anderes Thema. Julian Alvarez auch, jetzt habe ich gerade heute gesehen, ein Teaser, der ziemlich fest nach ihm ausgesehen hat. Ja, wo ich dann schon auch gespannt bin, wie die sich werden aufstellen. Das Buch viel sagt ein bisschen, dass am Ende vom Tag wahrscheinlich kein Weg an Real wird vorbeiführen. Aber ja, es ist auch die erste Saison nach dem Toni Gross. Und dementsprechend, ja, will ich jetzt hier als Barca-Fan noch nicht zu viel schwarz malen.
Ich habe nur gerade noch, eine von der letzten Aussagen, ich habe nur gerade schmunzeln müssen, weil eben mit dem Chelsea-Hintergrund Gallagher müssen wir unbedingt mal noch zu zweit haben oder vielleicht in der nächsten besprechen. Ich habe gemeint, du meinst den Alvarez, der glaube ich übrigens auch fix ist. Ich habe vorhin gerade etwas gesehen.
Ja, der ist ja mittlerweile draussen.
Ja, wo ich einen riesen Transfer finde, Gallagher, habe ich eher so gedacht, boah, haben wir für den noch irgendwie 40, 45 okay. Millionen bekommen.
Ja,
finde ich top. Aber klar, also sicher auch gute Spiele, aber ich kann jetzt nie den aller grösste Fan gesehen.
Ja,
aber absolut Atletico sicher auch, wird auch eine Rolle spielen, aber mit dem Mbappé-Transfer und sowieso schon den Titel, den man jetzt letzte Saison gewonnen hat, wird der Real wahrscheinlich schon ja, aus meiner Sicht auch das Rennen machen.
Es bleibt spannend und an dieser Stelle, liebe Basel-Fans, durchheben. Kleine
Chelsea-Fans auch.
Motivationsanspruch. Ja, das war's gesehen für die Folge Game Changer. Herzlichen Dank fürs Einschalten, Till. Auch dir herzlichen Dank. Es hat fantastisch viel Spass gemacht. Und wir kommen immer mehr in Flow. Es bockt richtig. Und ja, dementsprechend bis nächste Woche. Kommen wir gut durch die Woche. Macht's gut und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Kontaktaufnahmen oder Sponsoring-Anfragen bitte kontaktiert uns doch gern aufs Mail info@crit.online.